Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und von Politik, die im Fernsehen dargestellt wird, zu Fragen der Moral, die auf der Bühne verhandelt werden. Eine Reihe über die Ostertage hier in Kultur heute. Und da bietet sich ein Werk, dieses Werk, das folgende, geradezu paradigmatisch an, auch wenn es kein Theaterstück ist, sondern eine Novelle. Die Verlobung in Santo Domingo von Heinrich von Kleist. Was lässt sich an diesem Werk nicht alles aufgreifen? Kolonialgeschichte, Rassismus, Geschlechterrollen. Und genau das tut der Regisseur Nejati Özeri in einer aktuellen Produktion am Theater Zürich. Christian Gampert stellt uns die Produktion kurz vor, danach ein Gespräch mit dem Regisseur.
Die Schwarzen müssen die Weißen emanzipieren, denn die Weißen allein sind verloren in ihren rassistischen Konstruktionen. Bei Nejati Özeri liest sich die Verlobung von Santo Domingo doch etwas anders als bei Heinrich von Kleist. Bei dem zieht Kongo Hoango, ein fürchterlicher alter Neger, wie es im Text heißt, als Anführer der aufständischen Mordbrenner über die Insel Haiti, und eine junge Farbige gewährt einem flüchtenden Offizier der französischen Besatzungsarmee Unterschlupf und eine Liebesnacht. Die zeitbedingten Rassismen, die bei Kleist 1811 so en passant auftauchen, werden von Özeri in einem großen Prolog nun dialektisch gewendet. Auch viele Kolonialherren unterstützen den Kampf der Schwarzen, teilt er dem heutigen, mit der Dritten Welt ja heftig sympathisierenden Publikum mit. Und man sehe durchaus, nicht nur der Unterdrückte leidet, sondern auch der Unterdrücker. Allerdings gehe es für die Schwarzen zuerst darum, ihre eigene Sprache zurückzugewinnen. Und wer Gerechtigkeit wolle, der müsse auch bereit sein, die Uniform des Wärters anzuziehen. Ich habe viel von den weißen Gefängniswärtern gelernt, heißt es in Özeris neuer Verlobung von Santo Domingo. Jetzt lernen die Gefängniswärter von mir. Es sei Aufgabe der Schwarzen, die Weißen von ihrem Joch zu befreien, von ihrer Schuld und Unmenschlichkeit. Özeri diskutiert die Frage, ob von den schwarzen Jakobinern auch getötet werden muss. Wahrscheinlich schon. Aber tötet mit Verständnis, so der Text. Wohlgesinnte Schwarze können allerdings als Bürger in die Republik der Schwarzen aufgenommen werden. Was bedeutet das für uns heute? Dass die Weißen sich besser benehmen sollen? Dass sie das Denken neu lernen müssen? Oder doch Guerilla-Aktionen der Dritten gegen die Erste Welt? Aufstand des schwarzen Kontinents? Özeri lässt das alles in der Schwebe.
Christian Gampert über Kleists Novelle in der Bühnenfassung von Nejati Özeri. Warum er einiges in der Schwebe gelassen hat und was ihn überhaupt an dem Stück interessiert, darüber habe ich vor der Sendung mit dem Regisseur und Autor gesprochen. Er war Dramaturg am Gorki-Theater in Berlin und leitet bei den Berliner Festspielen das internationale Forum des Theatertreffens. Die Verlobung in Santo Domingo, ein Widerspruch. Nejati Özeri gegen Heinrich von Kleist, so heißt der Abend. Ja, an wen wendet sich der Widerspruch? Das koloniale Erbe ist in dem Stück ja überdeutlich zu spüren und ein aufgeklärter Mensch, ein Theatergänger, weiß das ja auch. Wozu also noch ein Widerspruch?
Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das schon so offene Türen sind, die wir da einrennen. Also als ich in meinem Germanistikstudium mich mit diesem Text auseinandersetzen musste, durfte ich mir eigentlich von so ziemlich allen meinen Profs anhören, dass das ja gar nicht so rassistisch ist und man das alles ganz ambivalent lesen kann. Kann man natürlich auch. Und das ist auch ein Text, der nach wie vor uraufgeführt wird auf deutschen Bühnen. Und zwar nicht in einer Überarbeitung, die sich mit den Widersprüchen und Ambivalenzen dieses Textes beschäftigt. Das Zweite, was mich interessiert hat, war, okay, man weiß das alles, aber was jetzt damit machen? Kann man diesen Text trotzdem irgendwie noch fruchtbar machen für eine Debatte heute?
Mhm. Und wie offen ist dieses Stück für Neuzuschreibungen? Sie haben gesagt, es interessiert Sie, was Kleist weggelassen hat, was er alles nicht erzählt hat.
Also Kleist lässt ziemlich viel weg oder deutet die Sachen nur an. Angefangen bei den Namen der Figuren, die irgendwie Kongo Hango heißen oder so ein Kram, bis hin zu den Berufen oder den Vorgeschichten, den Motivationen. Eigentlich sind das mehr oder weniger nur Abziehbilder. Die komplexeste Figur ist noch die Mutter. Da haben wir ein bisschen eine Vorgeschichte, wissen aber auch nicht wirklich viel darüber. Und über die Toni, bei Kleist 14-jähriger Hauptfigur, wissen wir so gut wie gar nichts. Und ich habe versucht, sozusagen genau da anzusetzen und Hintergrundgeschichten, Motivationen, Namen, Berufe und so weiter alles zu erfinden, damit aus diesen Stereotypen dreidimensionale Menschen mit eigenen Motivationen werden.
Welche Stereotypen oder Rassismen, sagen wir besser, denen wir in dem Stück begegnen, sind denn zeitbedingt und welche haben bis heute überlebt, unterschwellig oder auch offensichtlich?
Ziemlich eindeutig bei Kleist ist erstmal ein Prinzip von Loyalität, das an das Konzept von Hauptfarbe gebunden ist. Kongo-Hango ist bei Kleist in dem biologischen Sinne der Schwarzeste sozusagen und spielt im Plot auch die Figur des bösen Monsters. Dann gibt es unterschiedliche graduelle Abstufungen in der Hautfarbe bis hin zu Toni, die sozusagen fast weiß erscheint in manchen Momenten und die wechselt dann am Ende auch die Seite und tut das Richtige, indem sie sich sozusagen für das weiße Leben von Gustav einsetzt, die Revolution ihrer Eltern mehr oder weniger verrät und dann den tragischen Tod stirbt, weil sie das Richtige tut und aber trotzdem stirbt.
Also je weißer, desto besser.
Ganz genau. Und dieses Konzept sozusagen ist nicht mehr so explizit, aber findet sich natürlich in der heutigen Zeit immer noch wieder, dass wir unterschiedliche Abstufungen haben und dass wir unterschiedliche Grade von Rassismus erleben, je nachdem, wie Menschen phänotypisch rassifiziert und gelesen werden.
In dem Stück geht es ja auch um Verwischung von Rasse und Individuum. Also es gibt ja einige schlechte Weiße, die den berechtigten Zorn der Sklaven auf sich gezogen haben. Das gibt ja Gustav zu, aber diese Verfehlungen Einzelner werden nicht der ganzen Gruppe zugeschrieben, also den Weißen, anders bei den Schwarzen, wo immer wieder Stereotypen auftauchen. Ist das vielleicht die deutlichste Parallele zu heute?
Also die deutlichste Parallele zu heute sehe ich persönlich in dem, ähnlich wie Sie jetzt gesagt haben, in dem Ausschnitt, den Kleist wählt. Heutzutage ist ja viel entscheidender, über was man spricht, als was man sagt. Dass Kleist sozusagen sich konzentriert auf den unschuldigen Schweizer, der irgendwie auf dieser Insel gelandet ist, also als Hauptfigur noch nicht mal einen Franzosen nimmt, der zur Gesellschaft der Kolonialherren gehörte. Also spricht schon sozusagen für die Motivation, die dahinter war, nämlich den unschuldigen Weißen in den Vordergrund zu stellen, obwohl es viel repräsentativer gewesen wäre, einen Sklavenhalter oder sonst was zu nehmen. Und allein durch das Framing, durch den Ausschnitt, den Kleist wählt, ist man so, identifiziert man sich schon mit der unschuldigen weißen Figur. Ich habe versucht, dem Ganzen einen Prolog, einen Epilog und ein historisches Setting oder einen Kontext vor- und anzustellen, damit sozusagen klar wird, dass diese Gewalt, die Kleist so verurteilt, eigentlich nur eine Reaktion auf die Gegengewalt war.
Bei Ihnen finden sich auch Sätze wie, die Schwarzen müssen die Weißen emanzipieren, denn die Weißen allein sind verloren in ihren rassistischen Konstruktionen. Ist das ein Widerspruch, mit dem Sie dieses Stück aufladen, als eine Art Empowerment?
Die Sätze, die Sie jetzt gerade gesagt haben, sind im Prolog, wo sozusagen einmal eigentlich das Anliegen des ganzen Abends, dieser Nacht, in der sozusagen die Weißen umgebracht werden sollen, klargemacht wird. Es ist ein bisschen so, dass diese Texte dann häufig repräsentativ für mich oder für meine Position gelesen werden. Das ist natürlich totaler Quatsch. Das sagt eine Figur in meinem Stück. Aber es ist schon so, dass, also auch historisch, dass die ehemaligen Sklaven, die sich befreit haben, erst einmal versucht haben, in Briefen mit den Kolonialherren und den Sklavenhaltern zu sprechen. Und als sie verstanden haben, dass dieses Sprechen mit den Weißen keinen Sinn macht, ist eigentlich die Revolution erst losgegangen. Insofern sind solche Sätze wie, wir müssen selber die Weißen dazu bringen, diese Gerechtigkeit zu verstehen und einzusehen, gar nicht so weit hergeholt.
Und was ist mit einem Satz wie, nicht nur die Unterdrückten leiden, sondern auch die Unterdrücker?
Auch das würde ich dazu zählen.
Also Sie wollten auch mit solchen Aussagen an sich schon Widerspruch erzeugen.
Naja, das ganze Vorhaben ist natürlich irgendwie paradox und damit ein Widerspruch. Ich widerspreche nicht nur Kleist und seinem Text, sondern es ist natürlich auch ein widersprüchliches Anliegen an sich. Irgendwie ist es ja auch eine Hommage und lässt diesem Text von Kleist eine neue Aufmerksamkeit widerfahren. Gleichzeitig reproduziere ich selber ganz viel indem ich Teil eines kapitalistischen Theatersystems auch mich mit diesen Stoffen auseinandersetze, indem ich als männlicher Autor Frauenfiguren schreibe und so weiter und so weiter. Und der einzige Weg daraus liegt, glaube ich, in der permanenten Dialektik, in dem immer weiter versuchen, immer weitermachen. Das, was ja auch die Hauptfigur Toni dann am Ende ausprobiert. Sie versucht unterschiedliche Schlüsse, probiert immer wieder einen Ausweg aus der Spirale der Gewalt zu finden.
Der Autor und Regisseur Nejati Özyrı in unserer Osterreihe Gerechtigkeitsfragen auf der Bühne. Und alle Beiträge und Interviews zum Nachlesen finden Sie auf deutschlandfunk.de.